von mir heute Morgen, auch an die, die oben sind und zuhören, die unten sind und zuhören und alle, die sich das später einmal anhören. Die Abby hat mich, ich glaube, Freitag war es Abby, ne, hat mich Abby gefragt, Papa, um was geht es in der Predigt am Sonntag? Also nicht, dass sie abwägt, ob sie kommt oder nicht, sondern sie ist einfach interessiert. Und als guter Vater gibt man dann so einen kleinen Spoiler, was Spoiler wieder so heißt, ne, so einen kleinen Vorab, um was es geht. Und ich sagte Abby nur drei Worte, um den Pioniergruß. Um den Pioniergruß geht's, Abby. Abby dachte, hä? Sie guckte ähnlich wie manch einer von euch jetzt, hä, Pioniergruß, was denn das? Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und habe erst mit 18 Jahren Jesus gefunden und mich für ihn entschieden. Und deshalb habe ich natürlich auch bedenkenlos an den Veranstaltungen der Pioniere teilgenommen. Zum Teil waren das ja Pflichtveranstaltungen, da kam man gar nicht weg, wie am Montag der Fahnenappell. Mussten alle antreten in der Schule, pünktlich da sein. Dann wurde die Fahne gehisst, mit Trommelschlag manchmal wurde noch ein Lied gesungen. Und dann kam dieser Pioniergruß. Und dieser Pioniergruß, der wurde auch einem vom Lehrer in der ersten Stunde zugerufen. Und da rief der Lehrer in der ersten Stunde oder aber der Freundschaftsratsvorsitzende, so hieß das, beim Fahnenappell, seid bereit. Und was haben alle im Chor dann geantwortet, wenn sie nicht gerade zu müde waren? Immer bereit. Seid bereit, immer bereit. Das war so die Kurzform. Manch einer, der vielleicht nicht in der DDR groß geworden ist, sondern bei den Pfadfindern groß geworden ist, der weiß, ja, so einen ähnlichen Spruch gibt es ja auch bei den Pfadfindern. Weil der Gründer der Pfadfinder hat dort auch ein Motto gefunden, eine Losung, die heißt Be prepared, allzeit bereit. Seid bereit, seid allzeit bereit. Heute Morgen soll es uns genau darum gehen, seid bereit. Ich habe uns dazu einen Text mitgebracht und will uns den lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ihr könnt den 2. Timotheusbrief schon mal aufschlagen. Wir werden mal vorne an ein wenig reinschauen, um dort reinzukommen, damit das auch ein bisschen im Kontext steht. Diesen Brief hat der Paulus an den Timotheus ja verfasst. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit dabei mit diesem Thema Bereitschaft und Bereitsein. Das geistert mir manchmal so durch den Kopf, dann schreibe ich das in meinen kleinen Kalender rein, da habe ich so unter Projekte, wo man wahrscheinlich andere Projekte einträgt, habe ich so Gedanken, die mir Gott mal so eingibt. Und dann habe ich sehr aufmerksam zugehört hier in den Predigten und habe gedacht, boah, dieses Thema kommt ja immer irgendwo wieder. Bereit sein, Bereitschaft zeigen. Das werden wir heute auch merken, dass ich hier und da mal Bezug nehme auf die eine oder andere Veranstaltung, die schon etwas zurückliegt. Wenn man jetzt hier in den 2. Timotheusbrief hineinschaut, in diesen Abschnitt, den wir nachher lesen wollen, dann gibt Paulus dem Timotheus in diesem Brief ganz grundlegende Dinge persönlicher Art vor allem weiter. Er spricht ihn an, er kümmert sich um ihn, er sagt, wie es ihm geht. Und die beiden, die kennen sich auch schon etwas länger. In der Apostelgeschichte 16, da lesen wir von ihrer Begegnung. Da war der Paulus in Lystra unterwegs, seine erste Missionsreise, und da ist ihm Timotheus begegnet. Und Paulus schließt ihn irgendwie ins Herz. Das merken wir an der Anrede, das werden wir merken in unserem Text, das sehen wir im 2. Timotheusbrief auch schon im Kapitel 1, da nennt er ihn mein geliebtes Kind oder mein lieber Sohn. Es ist also eine ganz enge Beziehung, die diese beiden hier pflegen. Und Timotheus, er war dem Paulus eben nach all den langen Jahren der Zusammenarbeit wirklich ans Herz gewachsen. Wenn wir etwas weiterlesen, der 2. Timotheusbrief lohnt sich auf alle Fälle mal in Gänze zu lesen, dann werdet ihr im Kapitel 3, ab Vers 10, auf folgende Verse stoßen. Da wird von Timotheus gesagt, dass er dem Paulus gefolgt ist in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Und gleich zu Beginn dieses 2. Timotheusbriefs macht Paulus noch etwas deutlich. Er sagt, Timotheus, du bist mir nicht nur ans Herz gewachsen, sondern wenn uns jemand ans Herz gewachsen ist, dann machen wir etwas für ihn. Und deswegen sagt Paulus hier, ich bete unablässig Tag und Nacht für dich, für das, was dir bevorsteht, für deinen Einsatz. Timotheus, ja, er war schon gut gefordert dort, wo er in der Gemeindearbeit stand. Und ich denke, er kam schon an die Grenzen seiner Kraft. Und das scheint Paulus gut zu erkennen. Er weiß, wie es seinem Kind eben geht. Und deshalb schreibt er ihm diesen Brief. Er weiß, das waren schon schwierige Auseinandersetzungen mit den Irrlehrern dort vor Ort in der Gemeinde. Er weiß, diese Gemeindearbeit, die kann schlauchen. Das ist nicht leicht, diese Arbeit durchzuführen. Das ist aufreibend. Und dann hat er vielleicht hier und da auch gemerkt, was bei dem Timotheus so im Kopf vorgeht. Da hat er gemerkt, der ist vielleicht etwas niedergeschlagen, der ist etwas verzagt, vielleicht resigniert. Das scheint sich so langsam bei ihm breit zu machen. Und deswegen schreibt er ihm diesen ganz persönlichen zweiten Brief an ihn. Und wenn ihr da hineinschaut, dann werdet ihr da sehen, wie Paulus das macht. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt heute hier, das ist das Kapitel 2. Wie gesagt, es lohnt sich mal alles zu lesen, aber schon in diesem Kapitel 2 finde ich es sehr erstaunlich, was eben dieser Paulus dem Timotheus und auch uns einfach mit an die Hand gibt. Ich möchte uns jetzt diesen Text einmal lesen, 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denke über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Soweit erstmal dieser Abschnitt. Er geht noch viel weiter, seht ihr vielleicht auch in der Unterteilung in eurer Bibel, aber wir wollen uns nur mal auf diese 8 Verse stürzen, da haben wir, glaube ich, schon gut zu tun. Und damit es etwas leichter fällt, habe ich ja diese Überschrift gewählt, seid bereit und dann 3 Punkte. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit einer Frage, bereit sein. Und da müssen wir vielleicht zunächst erst einmal klären, was das eigentlich ist. Was ist bereit sein? Was verstehen wir darunter? Und wie werden wir bereit? Als zweites wollen wir uns dann 4 Punkte anschauen, wo wir uns nämlich einmal anschauen, bereit sein, für was sollen wir einfach bereit sein? Was schreibt denn der Paulus hier dem Timotheus? Für was soll er bereit sein? Und was können wir für uns daraus schlussfolgern? Und dann möchte ich uns als drittes eine Frage mitgeben, die natürlich sehr, sehr persönlich ist, die hier aber ganz deutlich mit dabei ist. Bist du bereit? Bist du bereit? Wir schauen mal eins nach dem anderen an. Bereit sein. Was bedeutet das eigentlich? Mir war das wichtig geworden bei diesem Thema, dass wir uns hier einmal eine gleiche Ausgangsbasis verschaffen und nicht von Anfang an biegt der eine da ab und der andere da, sagt ja bereit sein, ist ja logisch, was das ist, weiß ich ja. Da ist es mir ganz wichtig, dass wir mal uns das gemeinsam einschauen, um was es da geht. Und danach, wenn wir das geklärt haben, was ist denn Bereitschaft, dann werden wir merken, dass wir hier sehr viele Dinge auch finden in diesem Text, wie wir bereit werden können überhaupt. Das ist ja auch wichtig, nicht nur, was ist das, okay, habe ich mal gehört, sondern dass man einen Schritt weitergeht und sagt, was bedeutet das für mich persönlich? Wie werde ich denn jetzt bereit, wenn ich denn schon bereit sein soll? Was bedeutet bereit sein? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das bedeuten kann? Heißt das, ich warte einfach mal ab, was so passiert? Warten, dass Jesus hoffentlich ja bald wiederkommt und uns in all diesem Elend auf dieser Erde hier erlöst, dass alles endlich ein gutes Ende hat? Heißt bereit sein, ich sitze in einem Bushäuschen in der Pampa, in der Hoffnung, dass irgendwann der Bus mich schon abholen wird? Natürlich, ich bin ja bereit, ich sitze ja nun mal da an dem Bushäuschen. Mehr Bereitschaft, also das ist doch schon viel wert, oder? Und ich mache mir ja auch so manche Gedanken. Kommt er jetzt, kommt er später? Habe ich genug zu trinken dabei? Wann wird er denn da sein? Klar, ich bin bereit. Ich sitze da und warte, aber eben einfach mal ein bisschen passiv. Man muss sich ja nicht immer so aktiv in der Welt bewegen, oder? Gerade bei dieser Wärme kommt man ja ins Schwitzen. Ich sitze das Ganze sozusagen aus, mit meiner Bereitschaft. Ich bin bereit, das auszusitzen, könnte man vielleicht auch sagen. Wie gesagt, ich mache mir ein paar Gedanken. Vor allem mache ich mir die Gedanken, wie schnell die Zeit wohl rumgehen wird und ob das bald passiert. Ich denke, wir merken, dass das wohl zu wenig wäre, oder? Auf Dauer auch irgendwie langweilig, dort einfach nur rumzusitzen, gar nichts zu tun, oder? Und nur so ein paar Gedanken zu machen. Es wäre dann so, habe ich mir gedacht, als wenn wir in den Urlaub fliegen würden. Wir setzen uns in den Flieger, starten durch, so wie das Marina gemacht hat, die Bilder wunderbar über den großen Teich einmal rüber. Marina hat sie dann auf dem Weg durch die Landen gemacht, aber wir würden sagen, nee, 14 Tage Urlaub, ich begebe mich mal gleich an das Gate zum Abflug und setze mich da in den Warteraum und warte, dass der Rückflug startet. 14 Tage werde ich ja wohl aushalten. Ist das bereit sein? Ich bin bereit loszufliegen, ich bin bereit zurückzufliegen. Ja, aber was ist denn dazwischen? Das ist wohl kein Bereitsein, oder? Unser Bereitsein muss anders aussehen. Und das macht Paulus hier deutlich. Bereitsein bedeutet nämlich mehr als nur körperlich anwesend zu sein. Paulus macht das hier schon durch die Wortwahl deutlich. Wenn wir uns nur mal diese 8 Verse anschauen, finden wir ganz viele Tunwörter, wo wir etwas machen sollen. Wir finden ganz viele Aufforderungen, dass wir eben nicht nur rumsitzen sollen, sondern für die Aufgaben, die auf uns warten sollen, bereit sein sollen. Da spricht er im Vers 1 von der Kraftquelle, wo wir auftanken sollen. Für was? Damit wir das Sitzen durchhalten? Nein, für unsere Aufgaben, sagt er da. Im Vers 2 steckt der Aufruf, dass wir die gute Botschaft weitergeben sollen, dass wir hier aktiv werden sollen. Im Vers 3 kommt der Aufruf, dass wir wie ein Soldat bereit sein sollen zu leiden. Auch das ist etwas, was man aktiv macht, oder? Und dann kommen in den Versen 4 bis 6 3 ganz konkrete Beispiele, die uns vorstellen. Die werden wir uns nachher nochmal anschauen. 3 Personen, die alle aktiv sind. Ein Soldat, ein Sportler, ein Bauer. Das sind keine Leute, die rumsitzen. Dann würden die nichts erreichen. Ja? Das macht er hier ganz deutlich in den Versen 4 bis 6. Im Vers 7 fordert Paulus dann auf, denkt doch über all das nach. Also sitzt nicht nur rum. Bereit sein erfordert Nachdenken, sagt er hier. Und es bedeutet vor allem, dass du deine Gedanken ausrichtest auf Jesus Christus. Dass du dort ganz zielgerichtet das Ganze tust. All das umfasst bereit sein. Luca, du hast ja schon deinen Führerschein, ne? Wie war deine erste Fahrstunde, als du ganz angefangen hast? Das war total easy, oder? Ganz entspannt, saß du im Auto, bist gleich losgefahren, ne? Wie ging das bei dir? Ja klar, schön wär's, ne? Im Regelfall, wenn man nicht ein Naturtalent zum Autofahren hat, dann ist es so, dass das erstmalige Fahren doch recht anstrengend ist, vor allem wenn der Fahrlehrer nicht so viel eingreift, ne? Was muss man machen? Blinker, man muss Gas geben, man muss bremsen, die Kupplung ist da auch noch irgendwie mit drinne, man soll alles bedienen können, man muss auf der Spur noch bleiben, voll anstrengend, die Spur gerade zu halten und dann auch noch die ganzen Verkehrszeichen beachten. Boah. Luca, ist das immer noch so anstrengend? Mit ein bisschen Übung geht das leichter, oder? Hat man das schnell drauf? Da ist das gar nicht mehr so schlimm. Eins ist dennoch bei jeder Fahrt wichtig, egal wie lange ich meinen Führerschein habe, ich muss jeden Moment der Fahrt aufmerksam und bereit sein. Egal wie gut ich das kann, wie intuitiv ich das kann, ich muss einfach aufmerksam sein, ich muss bereit sein. Ich kann mir nicht leisten, im Auto zu träumen. Meine kann ich schon, aber dann klebe ich irgendwo am Baum, ja? Das kann ich mir nicht leisten. Ich muss hellwach sein. Wenn ich an einer Kreuzung vor der roten Ampel stehe, bin ich bereit, jederzeit loszufahren. Sobald das Ding auf grün wird, ich bin angespannt. Grün, grün, jetzt. Wenn es nicht macht, wenn ich nicht hingucke, entweder habe ich ein modernes Auto, wie mein Arbeitskollege, der piept dann, wenn der vor einem losfährt, sagt piep, 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 du musst auch losfahren. Oder ich habe hinter mir ein Hubkonzert und sage, sei mal bereit da vorne, Achtung, werd mal wach. Und umgedreht geht das genauso beim Autofahren, oder? Wenn wir unterwegs sind, wir sehen, oh, eine rote Ampel, da brettern wir ja nicht durch. Da sind wir aufmerksam, bereit und halten an, wenn die rote Ampel kommt. Vielleicht ein anderes Beispiel, um diese Art von Bereitsein uns klarzumachen, was Paulus hier meint. Jeder von uns war schon mal beim Arzt, oder? Im Regelfall ist es so, man geht an den Tresen, meldet sich an und dann kommt man in das Wartezimmer. Was macht ihr im Wartezimmer? Kleines Nickerchen, erstmal die Zeitung lesen und 3 Stunden später wundert ihr euch immer noch nicht dran. Nein, ich sitze dann sehr angespannt da, immer mit einem Ohr an der Tür, die Tür geht auf, werde ich aufgerufen, ich bin bereit, ich bin angespannt. Ja? Wenn ich meinen Namen höre, springe ich natürlich schnell auf, bloß raus aus dem Wartezimmer und holt sich da ja vielleicht noch was und rein ins Sprechzimmer zum Arzt, um dem zu sagen, was ich brauche. Dafür bin ich übrigens gekommen, nicht um im Wartezimmer zu chillen, um mich auszuruhen und die Ruhe da zu genießen beim Doktor, sondern ich will ja den Arzt sprechen. Also bin ich innerlich bereit, wenn ich aufgerufen werde, loszugehen. Das meint bereit sein und nicht an diesem Wartehäuschen, an diesem Bus, was in der Pampa rumsitzt und nichts tun. Ich bin angespannt, bereit, aufmerksam. Bereit sein, ich denke, das machen diese Beispiele sehr schön deutlich. Das beinhaltet also immer ein Aktivsein, ein Hellwachsein und nicht vor sich hindösen. Heute Morgen sagte ich noch zu Ihnen, weiß man eigentlich in Baden-Württemberg, was hindösen bedeutet? Gibt es da ein schwäbisches Wort für? Also in der Mittagshitze, wenn alles so an einem vorbeiläuft und man einfach nur sang- und klanglos da sitzt, das heißt dösen im Norddeutschland. Otto, du musst mir mal sagen, was das hier im Süden dann bedeutet, ob es da ein gutes schwäbisches Wort für gibt, ja, dass wir das auch mal sehen. Darum geht es also hier, nicht dösen, hellwach und aktiv sein. Das sollen wir. Und in unserem Abschnitt, habe ich schon gesagt, finden wir nicht nur Tunwörter, sondern drei Beispiele, die Paulus uns hier nennt. Drei Beispiele aus dem Alltag. Da finden wir hier den Soldaten, von dem er spricht, fest hier. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben abschlenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ein Soldat konzentriert sich auf das Wichtigste seines Dienstes. Er lässt sich nicht ablenken. Ablenkung könnte tödlich für ihn sein. Er ist also wirklich konzentriert dabei. Und er stellt sich auch ohne Vorbehalt in den Dienst. Ein Soldat, wenn er ein richtiger, guter Soldat ist, ist er opferbereit, gehorsam und auch treu. Das ist ein Beispiel für Bereitsein dieser Art. Ja? So ist ein Soldat bereit. Das zweite Beispiel, was uns Paulus im Vers 5 nennt, ist auch ein ganz einfaches Bild, was er nennt. Da nennt er uns den Sportler. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Ein Sportler muss regelkonform kämpfen. Er muss natürlich Selbstdisziplin zunächst haben, aber dann beim Wettkampf direkt muss er sich an die Regeln halten. Das bedeutet, dieses Bereitsein von uns muss Jesusgemäß laufen. Wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen. Das heißt, wir müssen spurgetreu laufen, die Spur halten und nicht meinen, wir biegen ab. Das heißt, hier dieses Bereitsein, wie ein Sportler angespannt sein, dann aber auch sich an die Regeln halten, die vorgegeben sind. Und dann im Vers 6 das Beispiel aus der Landwirtschaft, der Bauer. Wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Der Bauer ist zum Genuss der Ernte seiner Früchte berechtigt, wenn er fleißig und gewissenhaft war. Warum? Weil dann ist was auf dem Feld da. Dann kann er tatsächlich auch ernten. Er muss bereit sein, schwer zu arbeiten, sich einzusetzen. Das wächst nicht alleine und das sät sich nicht von alleine aus und das erntet sich nicht von alleine. Aber wenn er das macht, dann darf er Früchte ernten. Und generell gilt ja bei diesem Bild, wer nicht bereit ist zu sehen, der wird auch nichts ernten, oder? Das gehört wohl dazu, dass er das tun muss. Und das ist auch ein schönes Bild für unser Bereitsein, oder? Dass dieses Bereitsein eben immer mit Aktivsein zu tun haben muss. Bereitsein für Jesus, das ist kein Zuckerschlecken. Das macht Jesus hier deutlich. Aber es bleibt auch nicht ohne Lohn. Und das ist das Schöne, was wir hier eben auch lesen können. Was ist denn der Motor von dem Soldaten, der Sportler und dem Bauer? Die haben alle drei etwas gemeinsam. Das ist nämlich Sieg und Ernte. Das ist das Ziel ihrer Anstrengung. Und das kommt nicht von alleine, das kommt durch Einsatz, aber auch als Geschenk. Als Geschenk von unserem Herrn. Jesus will uns das schenken. Bereit sein heißt somit, dass wir täglich einfach uns auf neu auf Jesus ausrichten müssen. Wenn von ihm alles kommt, wenn wir von ihm das erhalten können, ohne ihn das nicht können, dann müssen wir die Blickrichtung wechseln. Und das macht Paulus hier im Vers 8 sehr schön deutlich. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, sagt er da. Bereit sein, wie werden wir also bereit? Ganz einfach, indem wir unsere Blickrichtung einfach neu auf Jesus ausrichten und als zweites in unserem Herzen arbeiten. Das ist tägliche Schwerstarbeit, denke ich. Denn hier in unserem Herzen fängt die Bereitschaft an. Dass wir eben nicht nur rumsitzen und wir sagen, ja, ich möchte mich für dich einsetzen. In der Theorie ist das alles gut klar, oder? Wir sind ja die meisten von uns hier alte Hasen im Glauben. Da ist doch das logisch. Wenn man euch fragen würde, ein engagierter Christ, wie ist der? Na, wie ein guter Pionier oder Pfadfinder. Immer bereit, allzeit bereit. Das machen wir, oder? Und dann kommt die Praxis in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben. Dann kommt der Alltag. Wir sind bereit, wollen so viel Gutes und dennoch merken wir, es gelingt uns nicht alles, was wir anfassen. Wir wollen, dass unser Handeln von dauerhaftem Erfolg ist, nachhaltig heißt das heutzutage ja, dass es Bestand hat und dann verpufft das manchmal so ganz einfach. Obwohl wir uns angestrengt haben. Wir bemühen uns, strampeln uns eben ab, rudern wie wild gegen den Strom und scheinbar kommen wir überhaupt nicht voran. Was ist denn da los? Passt doch irgendwas nicht, oder? Wir wollen Menschen helfen, wir geben ihnen sogar die gute, die einzigartig beste Botschaft von Jesus weiter. Und was machen diese Menschen? Nein, danke, bleib du mal bei deinem Kinderglauben. Sie belächeln mich vielleicht noch. Und wie geht's mir dabei? Wir stehen mit solchen Gedanken dann heute vielleicht in der gleichen Gefahr wie Timotheus damals. Es ist die Gefahr zu verzweifeln, die Gefahr aufzugeben, die Gefahr vielleicht sogar alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich mag nicht mehr. Manchmal meinen wir dann, das Ganze hat doch gar keinen Sinn, gar keinen Zweck mehr. All diese Mühe, all dieses Abrackern. Und dann setzen wir uns an dieses Bushäuschen in der Pampa und sagen, Herr, komm doch endlich wieder. Dann hat das hier ein Ende. Die Luft ist raus, man fühlt sich ausgepowert. Und das war es dann mit dem Bereitsein. Aus, vorbei. Und nun? Paulus wusste, Timotheus denkt vielleicht so. Und Jesus weiß, Norbert, ich kenne deine Gedanken und ich kenne auch eure Gedanken, sagt Jesus, die ihr heute Morgen hier seid. Und deshalb ruft er uns zu, seid bereit. Er sagt nicht, ja gut, warten wir mal ab, kurze Weile noch, dann bin ich da. Lass mal alles ganz passiv geschehen, was da kommt. Nein, er sagt, wir sollen bereit sein. Und das ist dieser erste Punkt, bereit sein. Seid bereit, indem du eben deine Gedanken ganz auf Jesus Christus ausrichtest. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, bereit sein für was? Für wen oder was sollen wir denn bereit sein, kann man sich auch fragen. Gut, bereit sein haben wir jetzt verstanden, was das bedeutet, nicht nur rumsitzen, sondern ein bisschen mehr machen. Unser Text, habe ich gesagt, nennt uns hier vier Punkte und die können wir uns mal nacheinander anschauen. Vier Punkte, wo es heißt, dafür sollst du bereit sein. Dafür musst du bereit sein, sagt Paulus dem Timotheus. Und ich denke, die Bibel ruft uns das auch zu. Dafür muss jeder Einzelne von uns bereit sein. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit, sei bereit, dich beschenken zu lassen. Und wir finden ihn gleich zu Beginn in unserem Text. Im Vers 1, sei bereit, dich beschenken zu lassen. Da heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Lass dich mit aller Kraft beschenken, die du brauchst, Timotheus, für deine Aufgaben. Dieser Punkt steht nicht ohne Grund hier, glaube ich, ganz zum Anfang, ja? Weil da mangelt es doch bei uns oft daran, ne? Es geht darum, woher wir unsere Kraft beziehen. Früher gab es eine schöne Werbung. Ich weiß nicht, wer früher schon Fernsehen geguckt hat, sich noch erinnern kann, da gab es so Duracell-Hasen. Kennt ihr die noch? Ja? Die sind so trommelnd durch die Gegend gelaufen. Und von diesen ganz vielen Hasen haben dann nur noch ein, zwei durchgehalten, die Power der Duracell-Batterie hatten. Die hatten genug Kraft, durchzuhalten und nicht vorher schlapp zu machen wie andere, die die falsche Kraftquelle hatten. Aber mit so einer Duracell-Batterie hat man genug Kraft. Wir brauchen nicht Duracell, sondern wir müssen uns durch die Gnade Gottes alle Kraft schenken lassen. Darum geht es. Alle Kraft, die wir zum Rumsitzen brauchen? Nein, nein, nein. Wie hieß es da? Die wir brauchen für unsere Aufgaben, steht hier. Ja? Für die Aufgaben, die du ausführen sollst. Wir müssen also in Erinnerung rufen, woran unsere Kraft zum Bereitsein hängt. Gerade wenn wir vielleicht ganz unten sind, gerade wenn vielleicht der Akku leer ist, dann sollten wir wissen, wir brauchen diese Kraft unseres Herrn und seine Liebe. Und die schenkt er uns. Deswegen sei bereit und lass dich einfach beschenken. Nimm das doch an und werf das nicht weg. Das heißt natürlich, dass du etwas näher an der Kraftquelle sein musst und dass du dir einfach in dieser Beziehung nicht leisten kannst, eine Auszeit zu nehmen. weil dann wirst du merken, dass du von der Kraftquelle weg bist. Die Gnade allein macht stark, sagt Paulus hier. Das ist das, was du brauchst, Timotheus. Denn nicht deine Kraft und Stärke befähigt dich zum Dienst, sondern dein Herr allein. Gott ist es, der das macht. Und das gilt nach wie vor auch bei uns. Bei aller Bereitschaft, bei allen Wilden unterwegs sein, sollten wir daher diese Beziehung eben nicht vernachlässigen, oder? Und das ist oftmals ein Hauptgrund, wenn wir unseren Herrn aus dem Auge verlieren, dass wir eben schlapp machen, wie das Häschen, was die falsche Batterie hat. Das hört dann auf zu trommeln und kann nicht mehr. Deshalb dieser ganz einfache Tipp, den wir so oft in den letzten Wochen gehört haben: Pflege täglich diese Beziehung. Denn wenn du diese Beziehung aus dem Auge verlierst, wirst du merken, die Kraft lässt nach und dein Bereitsein eben auch. Wenn wir uns aber von Jesus gehalten und geführt wissen, dann können wir die Herausforderung des Alltags bewältigen. Und deshalb ruft Paulus das dem Timotheus hier zu. Die Frage ist, bist du überhaupt bereit, dich beschenken zu lassen? Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Oder sagst du, nö, hab selbst genug Energie. Oder ich habe ganz andere Kraftquellen, versteckte, die ja viel besser sind als das, was du mir geben kannst, Jesus. Und andererseits, erwartest du die Kraft, die dir Gott geben kann, um seinen Auftrag auszufüllen, überhaupt noch in deinem Alltag? Oder sagst du, bringt doch alles nichts, taugt doch alles nichts? Ich denke, wenn wir das Ganze erwarten, wenn wir uns beschenken lassen, dann wirst du auch bereit und handlungsfähig sein. Und deshalb dieser erste wichtige Punkt, bereit sein für was? Bereit sein, erstmal ein Geschenk anzunehmen. Das ist nicht viel verlangt, oder? Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit, sei bereit, die Botschaft weiterzugeben. Wir lesen davon im Vers 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Wenn wir den zweiten Timotheusbrief etwas weiterlesen und zum Kapitel 4 kommen, dann werden wir merken, warum das hier steht, diese Aufforderung, dass er das machen soll. Diese Aufforderung steht da, weil sich der Paulus wünscht, dass Timotheus nach Rom kommt, wo er in der Gefangenschaft ist. Und Timotheus soll ihn dort in Rom vor Ort unterstützen. Die Arbeit jetzt, wo der Timotheus also in der Gemeinde steht, die muss ohne ihn weitergehen. Und damit keine Lücke entsteht, soll Timotheus eben für Nachwuchs sorgen. Timotheus soll dafür sorgen, dass das Zeugnis weiterläuft, wenn er nicht mehr vor Ort ist. Und das bedeutet, er muss Lehrer für die Gemeinde ausbilden. Er soll vertrauenswürdige Menschen suchen, denen er diese gute Botschaft weitergeben kann. Das Schlüsselwort heißt hier Staffelübergabe oder Staffelstabübergabe, so ist es richtig, von Generation zu Generation. Er muss weg, er möchte keine Lücke hinterlassen, deshalb rechtzeitig einfach schauen, dass ich die gute Botschaft auch weitergebe und nicht alles Wissen für mich behalte. Daher sei bereit, die Botschaft weiterzugeben. Das, was du gelernt hast, darfst du anderen vermitteln, egal ob groß oder klein, ob jung oder alt. Das ist etwas, was passiert, wenn wir im Austausch zum Beispiel sind. Wenn wir uns darüber austauschen, wie hast du denn Jesus erlebt? Wenn wir im Bibelgespräch sitzen und einen Bibeltext uns austauschen, wenn wir uns über schwierige Themen austauschen, vielleicht im Leitungskreis oder in anderen Kreisen, und uns dann sagt, erklär mir das mal, ich weiß das nicht. Gib mir dieses Wissen doch einfach weiter, was dir Jesus vermittelt hat schon. Bei der Verkündigung geht es also nicht nur darum, dass ich Konsument bin. Ich setze mich hin und ich höre schön zu. Schöner Sonntag, jetzt gehe ich wieder. Da möchte Jesus sehr viel mehr. Er möchte, dass wir vom Konsumenten wegkommen, nicht nur selbst Zuhörer sind, sondern dass wir die Botschaft einfach auch weitergeben und andere lehren. Und durch dieses Weitergeben der Botschaft sollen wir so auch anderen einfach geistliche Stärkung anbieten und sie befähigen, wenn ich sie ausbilde, auch diese Botschaft weiterzugeben. Vor einigen Wochen haben wir dazu einen sehr schönen Vers aus dem Epheserbrief gehört. Da ging es um die Waffenrüstung Gottes. Und wir beziehen diese Waffenrüstung Gottes natürlich immer zunächst auf Evangelisation, aber es geht um sehr viel mehr da. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Da geht es zunächst natürlich im ersten Schritt, ich soll einen Mensch mit der frohen Botschaft bekannt machen. Aber dieses Schuhwerk, diese Bereitschaft, das sollen wir dann auch nicht ausziehen. Sagen, ja, Evangelisation gemacht, jetzt können wir ja gehen. Wir wissen, dann kommt eigentlich die Nacharbeit, wenn jemand sich entschieden hat. Dann darf ich weiter die Grundlagen legen, dann darf ich ihn lehren, unterweisen, damit er irgendwann einfach immer weiter vorankommt in seiner Beziehung zum Herrn und wachsen kann und Verantwortung im Reich Gottes übernehmen kann. Er soll ja nicht immer nur Muttermilch kriegen, der soll ja immer feste Nahrung bekommen. Das sollen wir tun. Das lesen wir hier. Ja? Also, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, um die Botschaft weiterzutragen. Hast du diese Schuhe schon an? Siehe Sandalen, Flipflops und andere Sachen? Überlegt mal, ob ihr diese Sandalen der Bereitschaft schon habt. Und dann finden wir im 1. Petrusbrief noch mal eine sehr klare Anweisung, dass das nicht irgendwie ein Wunschkonzert ist, wenn ihr denkt, ihr seid berufen. Und das sind ja sehr wenige nur, angeblich oder scheinbar, diese Botschaft weiterzugeben. Nein, hier steht etwas ganz anderes. Hier steht, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wie sollen wir bereit sein? Wenn es mal nicht zu heiß ist, wenn es uns mal gut geht, wenn wir Energie haben, voll drauf sind, da steht das hier nicht. Ne? Hier steht, seid jederzeit bereit, allzeit bereit, das Pfadfindermotto, oder? Immer bereit, das Pioniermotto, die Botschaft weiterzugeben. Sei also bereit, die Botschaft weiterzugeben. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt angelangt. Sei bereit zu leiden. Im Vers 3 schreibt das dem Paulus, dem Timotheus, unmissverständlich. Der Paulus wusste, wenn Timotheus nach Rom kommt, wird das nicht leicht. Er ist inhaftiert. Und wenn man eine Verbindung herstellt zu dem Paulus, zu dem Timotheus, kann das auch für ihn Konsequenzen haben. Ja? Und auch jetzt schon vor Ort war es ja kein Zuckerschlecken, wie gesagt. Und deswegen schreibt er ihm hier, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Im Bibelgespräch haben wir uns am letzten Mittwoch im Lukas 9 mit der zweiten Leidensankündigung und darauf der Frage der Jünger beschäftigt, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Was ist wahre Größe? Joachim hat uns vorhin die Leidensankündigung gelesen. Redet da Jesus um den heißen Brei herum? Mir wird schon nichts passieren, alles wird gut. Nee. Joachim hat klar gesagt, das wird immer konkreter von Ankündigung zu Ankündigung. Und die Jünger haben das gehört. Und danach haben sie darüber diskutiert, wer sitzt links von dir, wer sitzt rechts von dir eigentlich, Jesus? Wer ist eigentlich der Größte hier im Reich Gottes später, wenn wir mit dir regieren werden? All das beschäftigte sie. Und da sagt Jesus, wahre Größe vor Gott ist anders als vor Menschen. Und ich, Jesus, ich werde euch ein Vorbild geben, was es bedeutet, groß zu sein. Und daran haben wir vorhin gedacht, was das bedeutet. Jesus sagt seinen Jüngern, dass Nachfolge nicht ohne Bereitschaft zu leiden funktionieren wird. Und das gilt auch noch genauso heute für uns. Das ist etwas, was man nicht so gerne hört, ne? Und was sehr oft verschwiegen wird. Was wollt ihr denn hören? Wir wollen was Schönes hören, was Erbauendes. Wir wollen hören, was hoffnungsvoll in unserem Leben klingt, was Positives. Wollt ihr hören, dass ihr leiden müsst? Ich nicht. Nein, das klingt doch gar nicht so gut, oder? Das Christsein mit dem Kreuz, an das wir vorhin gedacht haben, mit dem Leiden Jesu, für uns, an das Jesus ganz konkret hat, daran erinnert euch, ja, wenn ihr das tut, dass Leiden auch in der Nachfolge vorkommt, das wollen wir am liebsten ausblenden. Das ist gar nicht schön heutzutage. Das gilt als unangenehm und man schweigt es manchmal einfach tot. Und dennoch gehört es auf die Tagesordnung und wird eben deswegen auch von Paulus hier thematisiert. Sei bereit zu leiden. Du musst bereit sein, auch Leiden zu erleben in deinem Leben. Das wird passieren. Und auch hier wieder einen kleinen Sprung in den 1. Petrusbrief. Einige wenige Verse weiter als das, was wir eben gelesen haben, im 1. Petrus 3, Vers 17 und 18. Nicht nur sei bereit, die Botschaft weiterzugeben, und dann kommt Paulus auch gleich, oder Petrus hier, zu dem Thema Leiden. Da sagt er, und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Jesus hat unsagbar für uns gelitten, hat all das durchgehalten, all das durchgestanden. Und ich denke, deshalb kann er auch von uns erwarten, dass wir bereit sind, für ihn zu leiden. Deswegen hier dieser dritte Punkt, sei bereit, auch zu leiden. Und dann sind wir schon beim vierten kleinen Punkt hier angelangt. Sei bereit, für die Wiederkunft Jesu. Dieser Punkt wird hier nicht ausdrücklich in unserem Text erwähnt, aber wenn man hier zwischen den Zeilen liest, dann schwingt das immer wieder mit, finde ich. Und gerade wenn wir hier den Vers 8 uns anschauen, dann merken wir, dass das eigentlich gar nicht geht ohne diese Erwartung. Jesus kommt wieder und wir sollen bereit sein. Im Vers 8 ruft der Paulus dem Timotheus zu: Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Unser Retter ist nicht nur am Kreuz gestorben, macht Paulus hier deutlich. Unser Retter, er ist auferstanden. Und er ist nicht irgendein Retter, er ist der versprochene Retter. Und was hat er den Jüngern zugesichert, als er diese Erde verlassen hat? Ich komme wieder. Ich werde wiederkommen. Und das macht Jesus schon zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde deutlich mit ganz verschiedenen Gleichnissen und Bildern, wo er sagt, seid bereit, wenn ich wiederkomme. Ich bin euer Retter, ich bin am Kreuz gestorben, auferstanden und lebe. Ich bin jetzt bei meinem Vater, aber ich werde wiederkommen. Und das setzt eine Bereitschaft voraus. Und von dieser Bereitschaft lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Lukas 12, Vers 35 und Vers 40 macht das Jesus gleich zweimal seinen Zuhörern deutlich an ganz verschiedenen Bildern. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen, dass ihr etwas seht, wenn hier der Herr wiederkommt, wenn der Bräutigam kommt. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Wir sollen ständig bereit sein für die Wiederkunft unseres Herrn. Wie wichtig ist das doch in unserem Alltag, oder? Dass wir daran denken. Jesus möchte ja nicht nur am Sonntag hier in diesem Gottesdienst Bereitschaft haben. Er möchte das im Alltag haben. Seid allzeit, seid ständig, seid immer bereit, sagte er, dass ich wiederkommen kann. Und spätestens an diesem Punkt, denke ich, wird deutlich, dass es beim Bereitsein nicht um eine kurze Aufmerksamkeitsspanne geht. Das ist nicht eine kurze Autofahrt, wo ich mal wirklich aufmerksam sein muss, sondern das geht viel, viel länger. Es geht nicht darum, mal kurz zu sagen, ich bin mal eben bereit, Herr, jetzt mach auch los. Ich habe gerade 100% im Akku. Nein, er möchte sehr viel mehr. Wir brauchen einen langen Atem. Timo hat uns beim Gottesdienst im Grünen genau daran erinnert, an diesen langen Atem, den die ersten Christen schon haben mussten und der für uns bis heute gilt. Da hat er uns auch an die Wiederkunft Jesu erinnert. Und dann fragt er, bist du bereit dafür, dass der Herr wiederkommt? Bist du bereit dafür, dass dein Herr wiederkommt? Ich denke, wir sollten bereit sein, dass wir unseren Herrn angemessen und freudig erwarten können, dass wir ihn empfangen. Und das setzt voraus, dass wir vorbereitet sind. Bei allem bereit sein, all diese Vorbereitung nicht vergessen. Und damit kommen wir zum wirklich letzten Punkt für heute. Bist du bereit? Wie sieht das denn nun bei dir aus? Dieser Punkt, eigentlich nur eine kurze Frage, könnte ganz schnell gehen. Und doch habe ich gemerkt in den letzten Monaten, es beschäftigt mich sehr, sehr lange. Und vielleicht wird es euch ähnlich gehen nach diesem Gottesdienst, dass ihr diese Frage mitnehmt und darüber nachdenkt. Eigentlich ist es eine komische Frage, habe ich mir gedacht. Bist du bereit, Norbert? Und dennoch ist es eine Frage, die wir von den ersten bis zur letzten Seite der Bibel finden. Da werden wir immer gefragt, bist du bereit? Und ein Stück weit hat mich das überrascht, weil ich dachte, eigentlich ist doch immer andersrum. Eigentlich sage ich doch immer, Gott, bist du bereit? Bist du bereit, mir zu helfen? Bist du bereit, mich zu hören? Bist du bereit, meine Anliegen wahrzunehmen? Bist du bereit, dass du mich um mich kümmern kannst? Du musst es doch jetzt zurechtbiegen, Herr. Ich brauche dich jetzt. Du musst bereit sein, Gott. Ja, bist du denn da? Das geht doch eigentlich immer durch meinen Kopf. Aber wo wir bereit sind für Gott, beschäftigt uns das auch in unserem Alltag? Wie sieht es denn heute Morgen ganz konkret bei dir aus? Bist du bereit? Bereit für diese Aufgaben, die wir in unserem Abschnitt hier finden? Und magst du sagen, naja, wenn ich nicht heute Morgen hier wäre, wäre ich ja nicht bereit. Es ist sehr vorbildlich, dass wir heute Morgen hier sind, diesen Gottesdienst, ja, dass wir uns aufgemacht haben, hierher kommen, trotz Hitze und vielleicht Müdigkeit. Aber heißt das, dass du wirklich bereit bist? Oder ist es Pflichterfüllung, dass du hier bist? Und nur weil du vielleicht von klein auf eine christliche Karriere gemacht hast, einen Stammplatz hier in der Gemeinde hast, heißt das auch nicht, dass du tatsächlich bereit bist. Dass du diese Frage, bist du bereit, beantwortest, ja, bin ich. Dieses Bereitsein kommt ja nicht automatisch, das haben wir bei den ersten Punkten, denke ich, gut gesehen, oder? Die Bibel macht deutlich, dass es um viel mehr geht. Es geht um völlige Hingabe und es geht um einen persönlichen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Theo Lehmann hat das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, zum Bereitsein gehört zweierlei. Erstens eine klare Bekehrung und zweitens eine praktische Bewährung. Eine klare Bekehrung, das ist die Kehrtwende um 180 Grad im Leben eines Menschen. Die Kehrtwende, wo wir deutlich machen, ich bin verkehrt unterwegs. Ich wende mich mit meinem ganzen Leben von der Sünde ab und wende mich Jesus zu. Das ist die Entscheidung für Jesus, sich an den wenden, der von Sünde befreit und errettet. Und dann kommt das Zweite dazu, eine praktische Bewährung. Bewährung ist, wenn du das, was du glaubst und bekennst, auch tust und neben nicht am Bushäuschen sitzt und gar nichts machst. Das ist Bewährung. Etwas weiter ausgezogen heißt Bewährung Heiligung. Aber das wird jetzt zu weit führen, da noch ins Detail zu gehen. Ja? Die Frage, bist du in diesem Sinne bereit? Bist du wirklich dazu bereit? Die Entscheidung haben die meisten hier im Saal getroffen. Und bist du auch bereit für die Bewährung, für die praktische Bewährung, nicht für die Theorieprüfung, sondern für die Praxisprüfung im Alltag? Jesus stellt jeden von uns diese Frage. Warum? Möchte uns damit Angst machen? Ich komme wieder, sei bereit. Darum geht es Jesus gar nicht. Er will uns Mut machen für den heutigen Tag. Er möchte, dass Veränderung stattfindet in unserem Alltag. Es geht Jesus nicht um Vertröstung auf das Jenseits, wie manch einer meint, sondern es geht um Stärkung für das Diesseits, um Veränderung des Diesseits. Und da habe ich uns einige Fragen mitgebracht. Einige Fragen, die ihr zu Hause für euch beantworten könnt. Bist du bereit, dass Gott dich anspricht? Bereit, wirklich hinzuhören? Hinzuhören in der Erwartung, dass Gott in deinem Leben eingreift und er tatsächlich zu dir spricht. Egal, wie klein oder groß du dich fühlst. Bist du bereit, hinzuhören mit der festen Bereitschaft, auch für das offen zu sein, was deinen Plänen widerspricht? Wo du etwas geplant hast und es jetzt ganz anders kommt? Bist du wirklich offen dafür, dass Gott dir vielleicht einen Strich durch deine Planung, durch deine Rechnung macht und womöglich dein gesamtes Leben, dein Denken auf den Kopf stellt, deine Gewohnheiten umstößt und dir neue Wege zeigt? Das finde ich persönlich furchtbar schwer, weil ich habe doch gute Pläne, gute Überlegungen, gute Gedanken. Und ich denke doch schon, dass ich ganz gut in meinem Alltag den Durchblick habe. Und dann kommt Jesus und sagt, ich möchte dich leiten und ich möchte dich begleiten, Norbert. Deswegen, hör doch mal zu. Hör doch mal hin. Lass doch mal ab. Lass doch mal los. Sei doch einfach bereit für mich und für mein Reden. Und bist du bereit, dass Gott dich, deine Talente, deine Zeit, deinen Einfluss nutzen möchte, um Gutes zu tun, einen Unterschied zu machen, diese Welt etwas heller zu machen, weil du das Licht von ihm einfach weitergeben kannst? Er wartet auf uns und unsere Antwort auf sein Ja, unsere Aktivität, unser Engagement sind gefragt. Das beinhaltet diese Frage. Bist du dafür bereit, aus deiner Komfortzone rauszukommen, die wirklich zu verlassen? Bist du bereit, seine Botschaft weiterzugeben? Bist du bereit, dafür Veränderung zu wagen? Das ist nicht ganz leicht. Und bist du vielleicht dann auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass nicht immer alles so butterweich geht, dass die Menschen dir nicht dafür danken und dich bejubeln werden, sondern dass sie dich einfach vielleicht fertig machen werden, dich auslachen, dich verhöhnen? Bist du bereit, für das Evangelium auch zu leiden? All das fragt uns hier Jesus in diesem Wort. All das sind Fragen, die Timotheus für sich beantworten sollte. Ich denke, wir haben hier einen wunderbaren Text wirklich. Und wenn man sich das anschaut, dann ist da so viel für uns auch drin, fand ich, sehr viele Fragen, die es gilt zu beantworten. Dem Paulus war das sehr wohl bewusst, dass es auch für Timotheus sehr viel Stoff auf einmal ist. Deswegen hier Vers 7 und 8 nochmal. Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allen das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Denke doch einfach über diese Dinge nach. Lass sie sacken. Sag nicht schnell, klar, ich bin bereit, los geht's, sondern denk wirklich bewusst darüber nach. Ich habe zu Beginn vom Pioniergruß gesprochen. Seid bereit. Seid bereit, rief der Lehrer mir damals zu. Und heute ist es Jesus, der mir das zuruft. Norbert, sei bereit. Er ruft euch das zu. Seid bereit. Und wie antwortet ihr? Es wäre schön, wenn wir da diese Antwort finden würden. Immer bereit. Oder wie die Pfadfinder eben gesagt haben, allzeit bereit. Das wäre mein Wunsch, dass uns das gelingt. Nicht aus einer Leichtigkeit heraus, weil wir uns vermessen sind und meinen, das ist doch easy peasy, sondern weil wir wissen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Auftrag, das ist das, was du dir wünschst, Jesus, und du lässt mich damit nicht allein. In einem Pfadfindergebet heißt es wie folgt, und damit möchte ich schließen. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, seid bereit. Dieses Wort ist mein Wahlspruch. Allzeit bereit will ich sein und nach deinem Beispiel handeln. Wahr im Reden, verlässlich im Tun. Amen.